Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Trotz Chancenwucher gegen Paderborn hat der VfL Bochum kein Stürmerproblem. Das stellen wir heute fest bei Inside VfL. Und warum die Zeichen jetzt beim nächsten Heimspiel in dieser Woche auf 3 Punkte stehen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, das gab keine Tore gegen Paderborn zu Hause. Sprechen wir heute drüber mit Ralf Ritter, WAZ-Sportreporter.
Hallo Annalena, hallo Christian, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Christian Schürmann, Sportreporter bei Radio Bochum, ist heute
auch
da.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum. Und dieses 0-0, ich glaube so oft, dass das ganze Stadion aufsteht, sich am Kopf packt und dann und sich wieder hinsetzt, das habe ich in der Frequenz lange nicht mehr erlebt, glaube ich. Ohne dass dann tatsächlich auch ein Tor gefallen ist. Wie ging es euch gestern?
Ja, das gleiche Gefühl, ne? Also bis in die Nachspielzeit hinein, wo Maxi Wittek dann auch nochmal die Chance hat und der Dennis Simon war halt der Man of the Match, der Torwart des SC Paderborn. Der hat alles rausgefischt, teilweise sensationell, teilweise stand er einfach richtig, weil die Abschlüsse einfach zu zentral waren. Da denke ich vor allem an die beiden Chancen die beiden besten Chancen von Kochi Miyoshi, der sehr zentral abschließt und leider auch sehr mittig trifft. Schade drum. Also in dem Spiel hätte der VfL klar gewinnen müssen. Und dann würde ich sogar sagen, ich war trotzdem nicht enttäuscht, auch wenn das Tor nicht gefallen ist. Sie haben wirklich, der VfL hat ein sehr gutes Spiel gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv, als auch taktisch. Da lief die Kugel, sie haben sich unheimlich viele Chancen erstmal herausgespielt. Ja, wenn wir an das Hinspiel denken in Paderborn, da war es noch ganz anders. Wenn die 2 Tore vor der Pause und 1 nach der Pause machen, dann geht das 3-0 aus und dann sage ich sogar, das war die beste Saisonleistung.
Ich schließe mich an, es war ein richtig, richtig gutes Spiel über weite Strecken, das Beste, was man so diese Saison gesehen hat, bis auf halt, dass das Tor gefehlt hat am Ende. Das ist eigentlich alles. Also sonst habe ich wenig auszusetzen. Das war hinten schön dicht. Da ist nicht viel angebrannt. Eine Situation, wo Timo Horn dann überragend rettet. Aber sonst eigentlich wenig bis gar nichts von Paderborn offensiv zugelassen. Und die Schlagzahl vorne war halt überragend. Das gab es so diese Saison noch nicht, dass man zu so vielen Abschlüssen und auch teilweise auch wirklich lange Druckphasen hatte, wo Paderborn eigentlich gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen ist. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, dann sieht man halt mal, was für einen Unterschied ein guter Torwart machen kann. Das ist einfach so. Ne? Das haben viele Mannschaften diese Saison schon gegen den VfL spielen dürfen, wenn Timo Horn dann so gehalten hat. Das ist dann richtig bitter, aber es ist dann manchmal auch so. Gut, jetzt kann man sagen, wenn man den Ball dann auch von 20 Mal vielleicht 10 Mal in so einem 3-Meter-Radius vom Torwart schießt, dann ist das dankbar natürlich für den Torwart, aber er macht es auch überragend, er ist immer da. Und dann muss man auch anerkennend sagen, gut, dann, wenn man dann bei 20 Torschüssen das Tor nicht trifft, dann hat man es vielleicht auch nicht verdient. So, ja. Ne? Auch wenn der Sieg an sich natürlich verdient gewesen wäre.
Wir hatten ja mal das Timo Horn-Lob der Woche. No. Ich will den nicht ganz vergessen, weil der hat lange Zeit gar nicht so viel zu tun. Und dann ist er aber da, wenn er da sein muss. Das ist manchmal die schwierigste Situation für einen Torwart. Und auf den Mann ist in dieser Saison wirklich sowas von Verlass.
Und ich kenne das. Ich 15 Jahre Torwart und wenn du bei 0 Grad fast spielst als Torwart und du hast nichts zu tun, dann frieren dir die Hände ein, die frieren die Füße ein, du hast kein Gefühl, du musst dich irgendwie warm halten und dann da zu sein,
gut ab. War arschkalt, also ja. Ich habe auch mal sozusagen, also auf der Pressetribüne, Wahnsinn.
Ja, wir stehen ja in der Ostkurve noch mal ein bisschen muckeliger. Genau. Aber ich habe in der Kurve halt aufgehört, das ist so ein klassisches Spiel, da machst du vorne nichts und fängst dir hinten noch ein, was auch durchaus hätte sein können, aber auf der Habenseite ist nicht passiert. Punkt gesichert, haben Spieler ja hinter in der Mixzone dann auch schnell als das Positive am Spiel verpackt, quasi. Muss es ja dann auch. Über ein Stürmerproblem jetzt zu sprechen, wäre zu viel gesagt, oder?
Ja, definitiv, weil die Stürmer, also 2 zumindest, ja auch Kochi Miyoshi, die haben bei mir alle gute Noten gekriegt, weil sie haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Also fangen wir mal an bei Kochi Miyoshi. Der ist richtig gut drauf. Seine Bewegungsabläufe sind super. Das haben sie jetzt wirklich im Training gut einstudiert. Er hat es in der Vorbereitung schon gezeigt. Ich hatte ihn schon gegen Darmstadt und Elversberg erwartet. Da Da hat Uwe Rösler dann noch nicht auf ihn gesetzt, aber seitdem tut er es und Kochi Miyoshi zahlt zurück mit guten Leistungen. Hat ja auch in den beiden Spielen davor getroffen. Diesmal hat es nicht geklappt, aber wie er einläuft, wie er sich überhaupt die Chancen da erwuselt sozusagen, ja, also Flanke von Gerrit Holtmann von links und entweder Philipp Hofmann ist da oder Kochi Miyoshi und das ist sehr gut einstudiert und das ist ein Riesenunterschied auch nochmal zu den ersten Spielen unter Uwe Rösler. Da sind Mechanismen in Gang gesetzt worden, die Automatismen, die Greifen, die Abläufe, die Spielzüge und ja, jetzt muss er noch rein.
Ja, ich habe nach dem Spiel auch Stimmen gehört, die waren dann irgendwie nicht pro Miyoshi, wo ich dann gesagt habe, ja, aber er macht halt ultra viel. Und wenn er dann nicht trifft, klar, das sieht dann natürlich im ersten Moment schlecht aus. Und natürlich muss er auch mindestens einen machen, würde ich jetzt sagen. Aber wie viel Wirbel er dann auch über die rechte Seite reinbringt, das ist was man vorher irgendwie auch vermisst hat. Und das läuft jetzt mittlerweile alles. Du hast Stürmerproblem gesagt. Ich hau jetzt ein Hot Take raus.
Hey.
Eine steile These. Ich sag, der VfL hat fast schon ein Gerrit Holtmann-Problem. Und das meine ich als Kompliment für Gerrit Holtmann, weil er ist die Anspielstation Nummer 1 nach vorne. Und auch gestern ging wieder der überwiegende Teil nach vorne ging über Gerrit Holtmann und ein Gegner kann sich darauf einstellen. Und das hat Paderborn dann zumindest in der zweiten Halbzeit auch wirklich gut gemacht. Die haben zwei Leute auf Gerrit Holtmann abgestellt und dann war er eigentlich schon mal gedeckt. Und da muss der VfL gucken, oh, wie kriegen wir den Ball jetzt nach vorne? Und diese Version, die auch jetzt in den vergangenen Spielen immer gut geklappt hat, Ball wird rausgespielt von Marshall in den vergangenen Spielen jetzt. Onyeka hat es jetzt gestern ein paar Mal gemacht, wird rausgespielt, Gerrit Holtmann im Tempo auf. Philipp Hofmann, Kochi Miyoshi sind in der Box. Das ist eine Top-Version, aber halt irgendwie auch vorhersehbar. So, und da muss jetzt mal gucken, und vielleicht auch deswegen kein Tor gefallen. Klar, man hatte die Chancen trotzdem. Aber irgendwie, wenn man jetzt sagen will, man sucht irgendwie was man besser machen könnte, dann wäre das so ein bisschen mehr Varianz in der Offensive. Das ist so das Einzige, was ich mir offensiv wünschen würde, dass man nicht nur über Gerrit Holtmann, klar, es geht nicht nur über Gerrit Holtmann, aber vor allem über Gerrit Holtmann, und da muss man irgendwie Alternativen schaffen, unberechenbarer sein und ich glaube, dann klappt das.
Ja. Wobei er ist, um da ein bisschen dagegen zu halten, Gerrit Holtmann ist stark genug, in der zweiten Liga es auch mit Zweien aufzunehmen tatsächlich. Ich finde, das hat man gestern gesehen. Stimmt. Er hat oft auch zwei abgeschüttelt und es kamen unheimlich viele Flanken an. Also auch wenn der Gegner weiß, den müssen wir rausnehmen irgendwie, kann er sich ja trotzdem durchsetzen.
Das stimmt auf jeden
Fall. Aber klar, ja. Du hast einen Punkt, wenn er einen schlechteren Tag hat, dann wird's schwierig, ne? Dann muss der VfL umswitchen.
Oder eben ausgewechselt werden muss und auch das.
Genau. Verletzt ist, was auch immer, ne? Man braucht einen Plan B, ja.
Ja.
Ja. Aber Philipp Hofmann noch nicht, ne?
Stimmt.
Philipp Hofmann.
Noch nicht durchdekliniert.
Im Stürmerproblem.
Ja. So.
Absolut auch kein Problem, im Gegenteil. Ich finde, der hat sich dermaßen aus seiner eigenen Krise herausgearbeitet, jetzt unter Uwe Rösler, dass er geradezu sinnbildlich steht für die Entwicklung unter Uwe Rösler. Er ist jetzt näher dran an der Box, er hat Abschlüsse, gleichzeitig aber behauptet er immer noch so gut den Ball wie vorher und spielt noch bessere Pässe. Das beeindruckt mich bei ihm eigentlich am meisten. Er initiiert unheimlich viel mit sehr guten Verlagerungen, mit sehr guten Bällen in die Schnittstellen und bedient auch seine Kollegen. Ja. Und bei dem einen Abschluss, also da war es keine Abschlussschwäche wie bei Kochi Miyoshi, sondern da war es wirklich grandios gemacht. Geil. Er nimmt den Ball von Gerrit Holtmann super auf, lässt noch zwei Paderborner stehen, zieht ab und ich weiß nicht, wie der Simon den gehalten hat, aber er hat ihn gehalten. Ja, sonst hätte der VfL gewonnen.
Ärgerlich.
Ja. Generell muss ich sagen, ne, 20 Torschüsse, kein Tor, okay, aber 20 Torschüsse. Ne, und das sind auch Sachen, die wir in der Vergangenheit kritisiert haben, dass der Abschluss einfach nicht gekommen ist. Zum Beispiel von Philipp Hofmann oder auch Mats Pannewicht, der dann gern nochmal quergelegt hat und die haben beide gestern einfach auch mal abgezogen. So, und das gefällt mir. Und irgendwann klingelt's dann. So, wenn du nicht schießt, kannst du keine Tore schießen. Jetzt haben sie sehr viel geschossen, trotzdem kein Tor gefallen, aber das wird ja nicht immer so sein. Und deswegen dieser Mut, jetzt auch mal abzuziehen, ist eine sehr gute Entwicklung.
Es gibt einfach auch solche Tage, wo du sagst, so, ja, die hätten jetzt noch 2 Stunden weiterspielen können, da wäre kein Tor mehr gefallen. Das war gestern einfach so gefühlt der Wurm drin. Wie seht ihr denn so ein bisschen so eine, wenn wir so eine Mini-Zwischenbilanz ziehen würden, was die Neuzugänge angeht? Marshall ist ja gefühlt schon gesetzt, haben wir sehr viel schon von gesehen, sehr viel schon auch uns gefreut dran an seiner Spielweise und so. Das ist fast so ein Kandidat, wo du wo du siehst, ach, der ist nicht in der Startelf.
Ja, habe ich mich gewundert, ja.
Ne?
Und hinterher habe ich es aber verstanden und es hat geklappt. Also Uwe Rösler hat da wirklich einen guten Trick, einen guten taktischen Kniff wieder gelandet, das muss man einfach sagen. Lag ja daran, dass Kajetan Lenz in die Abwehr sich hat zurückfallen lassen bei der Arbeit gegen den Ball als Fünferkette. Das hat super funktioniert, sodass Paderborn halt kaum Chancen hatte. Und dann hat er gesagt, er braucht Größe im Zentrum als alleinigen Sechser. Das ist nun mal Mats Pannewich. Sonst hätte Francis Onyeka da spielen können, aber dann wäre er noch defensiver gefordert gewesen. Ist ja eigentlich ein offensiver Spieler. Und so blieb für Callum Marshall erstmal nur die Bank, weil er halt auch Miyoshi in Topform sieht. Gerrit Holtmann ist sowieso gesetzt und auf Onyeka, der oft den Unterschied gemacht hat, gestern leider nicht. Hinterher ist man immer schlauer, ich hätte ihn jetzt auch nicht rausgenommen. Ja, insofern ging dieser Kniff auf, aber ja, Callum Marshall war eigentlich die beiden Spiele vorher super gut und hat dann auch noch mal einiges bewegt, als er reinkam. War nicht überragend, musste ja auch erst auf rechts spielen, zentral ist er noch stärker. Aber von dem Jungen ist schon viel gesehen worden und ist weiterhin viel zu erwarten. Ich denke, gegen Nürnberg beginnt er auch wieder, weil Miyoshi ja gesperrt ist.
Ist ein Luxusproblem, das der VfL lange nicht hatte, dass man irgendwie überlegen muss, welchen Mittelfeldspieler offensiv oder defensiv setze ich jetzt ein, weil man viele gute Optionen hat. Das ist ja auch das, was Uwe Rösler gesagt hat. Das ist jetzt keine Degradierung, sondern es war jetzt einfach dem Gegner geschuldet, der Taktik geschuldet. Super Transfer, ist ein Wühler. Als er sich gestern warm gemacht hat, sind die Leute aufgestanden, haben geklatscht, nur weil er sich warm gemacht hat. Der ist total angekommen. Bin auch großer Fan von seiner Spielweise. Und um jetzt auf die anderen Neuzugänge zu kommen, Oliver Olsen vorweg. Ich bin sehr angetan von ihm, vor allem, weil Leandro Morgalla meiner Meinung nach in den letzten Spielen geschwächelt hat. Auch gestern, muss ich sagen, war nicht sein bestes Spiel, da waren Querpässe bei, wo ich, ui, ja, also da wirst du in der D-Jugend fast für ausgewechselt, ne? Nein, aber deswegen umso besser, dass man ihn jetzt hat und der macht seine Sache gut, arbeitet gut mit nach vorne, hat Abschlüsse, treibt den Ball nach vorne und das ist ja genau die Spielart, die man dann auch von Morgalla kennt, also von der Anlage her, von der Spielanlage, ähnliche Typen, groß, schnell, Offensivdrang. Deswegen, da kann man eigentlich wirklich gut 1:1 tauschen. Das ist eine super Option, wenn man Morgalla eine schlechte Trainingswoche hat, dann kann halt ein Olsen spielen und man hat keinen großen Qualitätsverlust oder gar keinen fast. Deswegen, da bin ich sehr angetan. Ja.
Mikkel Rockenberg hat jetzt erst einmal gespielt, kann man jetzt in der Matchpraxis noch nicht so bewerten, macht aber seine Sache, was ich sehe, im Training auch sehr, sehr gut. Macht da richtig Druck, macht dann Maxi Wittek auch noch ein bisschen stärker, auch wenn er gestern aus meiner Sicht nicht seinen allerbesten Tag gehabt hat. Aber auch da hätte ich keinen Bauchschmerzen, wenn jetzt Rockneberg mal anfangen würde. Kommt ja sowieso irgendwann, weil Maxi Wittek steht ja auch bei 4 gelben Karten. Wäre unwahrscheinlich, wenn nicht. Also da auch, und das hatten wir schon mal, ne? Die bringen halt auch den Konkurrenzkampf ins Training, ne? Die erhöhen einfach auch die Trainingsqualität. Und das ist schon viel wert. Und auch Marcel Sobotka gestern sehr dynamisch, nochmal ein bisschen fitter gewirkt auf mich als gegen Schalke und als in der Vorbereitung sowieso. Also ich glaube, der kommt auch von Woche zu Woche besser in Fahrt. Ja, hat einen guten Eindruck gemacht, finde ich. Also absolut gerechtfertigt, dass er dabei ist. Jetzt kehrt Matu Spero noch zurück. Also im Zentrum tummelt sich's weiterhin.
Ja. Generell ist da was am Zusammenwachsen dran beim VfL. Oder hat es? Ist es schon ganz viel passiert,
ja,
es ist, ne?
Ja, viel zusammengewachsen, ja.
Es ist ja auch, also Losli hat das zum Beispiel auch gesagt, dass sie einfach gerade eine super Truppe sind und auch diese Mischung, dass er das sehr genießt, einfach ältere Spieler, junge Spieler.
Ja, den Eindruck hat man aber auch wirklich
Spieler.
Im Training, da ist jetzt keiner mehr, ein Spieler hat es gesagt, Philipp Hofmann, was glaube ich, da bockt keiner, auch wenn er mal auf der Bank ist, ja. Wie Callum Marshall jetzt, ne? Kam rein, war sofort voll Power, Energie. So muss es sein und so wird der VfL die noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt holen. Denn das muss man natürlich auch sagen, 9 Spiele ohne Niederlage, überhaupt erst eine unter Uwe Rösler in 14 ja. Partien, das ist super, das ist top. Da muss man mal sehen, wo die herkamen, der VfL. Ja. Aber aus den letzten 6 Spielen hast du halt auch 5 Mal unentschieden gespielt. Dadurch trittst du ein bisschen auf der Stelle, was den Abstand nach unten angeht. Bist zwar stabil 8er, 9er, jetzt gerade wieder 9er, aber nach unten sind es halt immer noch nur 5 Punkte. Ja. Immerhin schon 7 auf dem direkten Abstiegsplatz. Ja, es sieht gut aus, aber das Ziel hätte fast schon erreicht sein können, sagen wir mal
so. Es ist immer noch Abstiegskampf. Ja. Ne? Es ist immer noch, klar, Abstiegskampf mit einer guten Tendenz. Also ich glaube, da sind andere Mannschaften im Abstiegskampf, die deutlich mehr Krise gerade haben. Beim VfL kann man wirklich fast von einer krisenfreien Zeit fast schon auf dem und neben Platz sprechen. Das ist ja wirklich im Vergleich zu den letzten Jahren.
Also gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, gefühlt ist der VfL für mich gar nicht im Abstiegskampf.
Also ja, das ist das
nicht
Ding.
Von den Punkten, ne? Vielleicht ist das trügerisch,
ja.
Von den Punkten ist es nicht so, das ist Fakt.
Es fühlt sich gut an.
Aber es fühlt sich irgendwie nicht so an, weil sie so stabil auftreten und nicht in allen, aber in den meisten Spielen, jetzt auch gegen die Top-Teams, dem Sieg dann doch irgendwie näher sind als der Niederlage. Insofern kann so weitergehen. Jetzt müssen allerdings dann auch mal Siege wieder her und dann ist das Ding durch.
Siege, und um nochmal vielleicht abschließend zu Paderborn was zu sagen, man hat wirklich 90 Minuten den Tabellendritten an die Wand gespielt. So, das muss man daraus mitnehmen. Das ist, man ist fußballerisch.
Ich würde sagen 70 Minuten, aber gut.
Ja, das ist also.
Wollen wir uns nicht über 20 Minuten halten, die ersten.
95, nein, waren nur 3 Minuten, 93 Minuten, nein. Man spielt da oben mit, man ist fußballerisch auf einem absolut gleichen Niveau wie die Top 3. Deswegen,
auch klar, schon gegen Schalke.
Man gewinnt gegen den Tabellenersten. Ja, also man ist da oben. Ich bin mir sicher, dass der VfL mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Auch wenn es jetzt noch 5 Punkte sind und auch wenn Uwe Rösler nicht davon abrücken wird und weiterhin sagen wird, es ist Abstiegskampf, es ist ja auch Abstiegskampf, aber ich leg die Hand ins Feuer, dass der VfL, so wie es jetzt läuft, am Ende der Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird.
Dein Wort in das Fußballgottes Ohr.
Ja, hoffentlich.
Dass du dir die Hand nicht verbrennst. Dann lass uns gerne mal auf die etwas nähere Zukunft gucken und noch nicht auf den Saisonabschluss und wo der VfL dann steht, sondern es ist ja auch eine kurze Woche mit noch einem Heimspiel Nürnberg zu Hause. Direkter Tabellennachbar aktuell auch gar nicht mal so einfach, ne?
Ja, aber das ist jetzt so ein Schlüsselspiel, wo der VfL für mich Favorit ist, weil es ein Heimspiel ist. Nürnberg ist zu Hause sehr stark, auswärts aber das schwächste Team der Liga. Hat auch die letzten 4 Auswärtsspiele verloren, der erste FC Nürnberg. Klar, haben jetzt ein Statement gesetzt mit dem 5-1 gegen Karlsruhe, direkt nach der Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister, mit Trainer Miroslav Klose. Vielleicht hat das nochmal Kräfte freigesetzt. Jeder Gegner ist schwer. Ich glaube, da schmeiße ich gerne 5 € ins Phrasenschwein. Bis auf dieses 5-1 von Nürnberg war wieder jedes Spiel eng am letzten Wochenende. Der Letzte kann den Ersten schlagen und so weiter. Aber ich sehe Bochum wirklich jetzt in diesem Spielfluss drin, in dieser Stabilität, dass sie das Ding ziehen. Auch wenn es 2 Ausfälle gibt, die es dann erstmal zu kompensieren gilt.
Ja, Strumpf raus, Miyoshi raus, beide gelb gesperrt. Und ich würde trotzdem, also ich bleib dabei, ich schließe mich dir an, ich sehe Bochum ganz kleiner Favoritenrolle eben auch, weil es bei Bochum sehr rund läuft, auch innerhalb des Teams. Und Nürnberg ist eine Mannschaft, die haben jetzt Miroslav Klose verlängert und dann haben sie auch gewonnen. Aber da läuft einiges nicht so rund. Und ich glaube, dass das auch auf dem Platz und am Spieltag immer eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass der VfL da deutlich geschlossener als Mannschaft auftreten wird. Mit einer neuen Besetzung. Du hast es vorhin gesagt, ich glaube auch, Callum Marshall wird dann wieder in die Startelf rücken. Miyoshi zwangsläufig raus. Ich kann mir auch vorstellen, dass Marshall dann wieder über den Flügel kommt. Alternativ Onyeka.
Mit Onyeka, ja.
Genau. Und dann natürlich die Innenverteidigung. Das ist natürlich das größte Fragezeichen für mich, weil um Marshall mache ich mir keine Sorgen, ganz ehrlich. Das ist offensiv, das läuft, glaube ich. Aber man spielt jetzt seit welchem Spieltag, spielt man halt mit der Innenverteidigung Loslie Strumpf und das wird jetzt zum ersten Mal aufgebrochen. Das wird natürlich, weil Innenverteidiger sind ein eingespieltes Team, die wissen mittlerweile blind, wo der andere steht, mal mehr, mal weniger. Aber das ist jetzt so das größte, ja, wie wird das sein? Ich tippe mal auf Erhan Masovic, der vielleicht die Innenverteidigerrolle einnimmt. Kevin Vogt ist da einfach noch nicht soweit. Und ja, Masovic hat jetzt schon mal ein bisschen wieder spielen können, jetzt am Sonntag, aber Innenverteidiger hat er jetzt auch lange nicht mehr 90 Minuten gespielt, deswegen, ich bin gespannt.
Ja, Loslie Strumpf, Uwe Rösler hat auf die beiden gesetzt und hat die auf die konsequent gesetzt. Die haben tatsächlich dann seit November jedes Spiel komplett bestritten, ohne Ausnahme. Also das ist eingespielt, übrigens ebenso wie Mogala Vitek. Bis auf ein Spiel, glaube ich mal. Also die gesamte Viererkette mit Lenz noch davor meistens oder fast immer und Timo Horn natürlich auch dahinter. Also komplett eingespielt, diese 6, sage ich mal. Jetzt fehlt einer, der sehr kopfballstark ist. Fußballerisch habe ich ja immer mal meine Bedenken geäußert. Aber jetzt gerade gegen Paderborn fand ich ihn sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also sehr stabil und gerade in der Luft eine Macht. Ja, muss jetzt umswitchen. Eran Masovic hat sein letztes Spiel über 90 Minuten dann gegen Kiel gemacht. Zwei Spiele hat er unter Uwe Rösler gemacht und seitdem halt Losli Strumpf. Wird eine Umstellung. Jetzt kann sich Eran Masovic zeigen und beweisen, dass er es kann. Hat er, glaube ich, in seiner 5-6-jährigen VfL-Zeit oft genug bewiesen. Aber klar, ein halbes Jahr bald ohne Spielpraxis in der zweiten Liga ist natürlich eine Menge Holz. Ja. Ne? Gegen Schalke und Paderborn jetzt ein paar Minuten. Aber ja, schauen wir.
Wird eine intensive Trainingswoche auf jeden Fall für ihn.
Auf jeden Fall.
Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Jetzt fehlt nur noch, dass wir tippen.
Tippspiel.
Und noch einmal die Sieger von letzter Woche verkünden. Das machen wir ja jede Woche nochmal aufs Neue. VfL Michi hat 20 Punkte gemacht, aber den ersten Platz des Spieltages teilt er sich, nehme ich an, mit Starplayer 1848. Ihr habt beide gewonnen. Stark. Glückwunsch. Ich habe gerne eine Mail an insidevfl@funkemedien.de. So, in Zahlen ausgedrückt, Favoritenrolle heißt Sieg. Heimsieg, Freitagabend.
Ich darf zuerst.
Ja,
ich sag 2-0. Oh. Ah, habe ich viel weggenommen.
Du tippst immer als Letzte. Wir nehmen dir mal die Tipps weg. Jetzt darfst du.
Ja, toll. Dann sage ich 3-1.
Gut, dann nehme ich. Ja, dann nehme ich das. Ich wollte eigentlich 2-0 sagen, aber nehme ich auch. Dann nehme ich 2-1. Okay. Den statistischen Tipp.
Ja, genau.
Ja, mal gucken.
Einfach alles immer 2-1 tippen, genau. Dann wird es auch gut gehen. Okay, dann rein in die neue Fußballwoche, liebe VfL-Fans. Und bis nächste Woche.
Macht's gut.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.